Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 27 und 28 und aus dem 16. Kapitel, den 7. Vers, aber um des Zusammenhangs willen, lese ich die Verse 1 bis 8. Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Pastor Paul Homburg, der hier in Wuppertal gewirkt hat, hat einmal zu Beginn einer Osterpredigt gesagt: Jesus lebt, ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Das war sein persönliches Glaubenszeugnis, und ich denke, dass die meisten unter uns das auch so für sich persönlich nachvollziehen können und das auch so bezeugen könnten: Jesus lebt, ich habe gerade noch mit ihm gesprochen. Das sind Glaubenserfahrungen, aber unser Glaube gründet sich nicht auf unsere Erfahrungen. So wichtig solche Erfahrungen sind und sein können, unser Glaube gründet sich auf geschichtliche Tatsachen, auf das Zeugnis der Heiligen Schrift, in Sonderheit auf das Zeugnis der Evangelien vom Tode und von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben also in den Berichten der Evangelien absolut sicheren Boden unter den Füßen. Ich habe vor einigen Wochen das Buch gelesen, Wer wälzt den Stein, von einem Engländer geschrieben namens Morris. Äußerst interessant, sehr spannend zu lesen auch. Und er beweist also in diesem Buch, dass es keinen Grund gibt für uns daran zu zweifeln, dass Jesus tatsächlich leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Das Grab war leer. Gott hat seinen Sohn, seinen geliebten Sohn, nachdem er das Erlösungswerk auf Golgatha vollbracht hatte, von den Toten auferweckt. Das ist einfach eine sichere geschichtliche Tatsache. Wir haben es also mit Fakten zu tun. Wir haben es nicht zu tun mit irgendwelchen Wunschvorstellungen, sondern mit geschichtlichen Fakten. Wer den Evangelien im Blick auf das Zeugnis vom Tod und von der Auferstehung Jesu, von der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten nicht glaubt, kann sich nicht in Wahrheit als Christ bezeichnen. Das ist also keine harmlose Sache. Jemand hat einmal einen Aufsatz geschrieben, und in diesem Aufsatz hat er eine Persönlichkeit, eine weit bekannte Persönlichkeit aus der evangelischen Christenheit genannt. Diese Person glaubte nicht an die leibliche Auferstehung von den Toten, und er hat das sehr harmlos formuliert, wenn er sagte, dieser Mann akzentuiere die Auferstehung anders. Er akzentuiere die Auferstehung anders. Das ist also viel zu harmlos formuliert. Wer die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten leugnet, ist kein Christ. Und er ist, wenn er es anders, nehmen wir nochmal dieses Wort, akzentuiert, ein Irrlehrer. Nichts anderes als ein Irrlehrer. Also da handelt es sich nicht um irgendeine harmlose Sache oder um Meinungsverschiedenheiten. Der eine vielleicht die Dinge so sehen kann und der andere anders. Sondern es geht um fundamentale Aussagen der Heiligen Schrift. In den Evangelien geht es um die geschichtlichen Ereignisse, in den Briefen dann mehr um die Theologie. Das heißt also, dass hier die geistlichen Hintergründe und die geistliche Bedeutung dieser geschichtlichen Ereignisse erklärt wird. Wir sind darum dankbar für solche christlichen Feiertage. Heute feiern wir das Osterfest. Vor zwei Tagen haben wir Karfreitag gehabt und uns Gedanken gemacht über den Opfertod Jesu, über den stellvertretenden Opfertod Jesu haben wir gesprochen und uns Gedanken gemacht. Wir sind dankbar für solche Feiertage, weil wir eben daran erinnert werden, dass es hier um Dinge geht, die nicht der Mensch getan hat, sondern die Gott getan hat. Es geht also um das Handeln Gottes. Das haben wir auch ganz besonders am Karfreitag betont und herausgestellt. Es geht nicht um das, was der Mensch tut oder tun kann, sondern es geht um das, was Gott getan hat in der Person seines lieben Sohnes, in der Person Jesu. Es geht nicht einmal um das, was wir in der Nachfolge Jesu zu tun haben. Davon spricht die Bibel ja auch. Sondern es geht um die großen Taten Gottes in Christus Jesus. Um die Heilstatsachen. Und darum haben von daher die Feiertage auch ihre besondere Bedeutung. Und wir wollen dankbar sein dafür, dass wir die Gelegenheit haben, auch in diesen Tagen über dieses wunderbare Geschehen der Auferstehung Jesu von den Toten nachzudenken und uns von Herzen darüber zu freuen. Eine Freude entsteht nur da, wo uns der Heilige Geist diese Wahrheiten offenbart. Freude kann man ja nicht befehlen. So nach dem Motto, Karfreitag waren wir traurig und heute am Ostersonntag sind wir fröhlich. Wir sind ja keine Maschinen. Aber da, wo der Heilige Geist uns diese wunderbaren Wahrheiten anhand der Heiligen Schrift offenbart, da entsteht auch Freude. Da brauchen wir nicht Freude zu machen, sondern da ist einfach Freude da an dem, was Gott in Christus getan hat. Nun, der Herr Jesus selbst ist es, der hier vor dem Kreuz und vor der Auferstehung ein wunderschönes Bild gebraucht, indem er sich bezieht auf ein Wort aus dem Propheten Sacharja, das Bild vom guten Hirten. Ich lese noch einmal dieses Wort. Und Jesus sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen, denn es steht geschrieben, Propheten Sacharja: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Hier greift also unser Herr dieses wunderschöne Bild vom Hirten auf. Es ist ein bekanntes Bild in der Bibel, es begegnet uns ganz besonders im Psalm 23. Ich denke, dass jeder unter uns diesen Psalm kennt, vielleicht auch auswendig kennt. Es gibt auch andere Stellen in der Heiligen Schrift, wo der Herr Jesus als der Hirte bezeichnet wird, als der gute Hirte, Johannes Kapitel 10. Er ist der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Auch Petrus spricht davon. Ich lese uns einmal dieses Wort im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 25. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ein sehr schönes Wort, das Petrus hier spricht. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Oder ein bekanntes Wort aus dem Hebräerbrief, das wir manches Mal auch am Ende des Gottesdienstes zitiert haben, Hebräer Kapitel 13. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes. Leider ist dieses Bild vom Hirten und den Schafen aus unserem Lande zum großen Teil verschwunden. Hin und wieder kann man solche schönen Erlebnisse noch machen. Uns ist es vor einiger Zeit so ergangen, dass wir plötzlich eine Schafherde, die tauchte wie aus dem Nichts vor uns auf, uns eine Schafherde mit dem Schäfer begegnete und ich ein längeres Gespräch hatte auch mit dem Schäfer. Es war ganz interessant. Aber ansonsten finden wir dieses Bild kaum noch, dieses schöne, idyllische Bild, kaum noch in unserem Lande. Der Herr Jesus also als der gute Hirte, der seinen Schafen vorangeht, so sagte er, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Er ist der Hirte, der sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Ich werde den Hirten schlagen und die Folge davon wird sein, die Schafe werden sich zerstreuen. So war es ja auch. Der Herr Jesus wurde von Gott geschlagen um unsere Sünde willen, hat sein Leben gelassen für uns, sein Blut vergossen für uns und die Schafe, seine Jünger, zerstreuten sich. Sie verließen ihn alle. So heißt es. Da geht es also um Tod und Auferstehung des guten Hirten. Nach seiner Auferstehung würde er nach Galiläa gehen, um sich dort mit seinen Jüngern zu treffen. Das weissagt der Herr Jesus an dieser Stelle. Nun wollen wir uns einige Gedanken darüber machen, dass der Herr Jesus eben nicht nur vor seinem Leiden und Sterben und in seinem Leiden und Sterben der gute Hirte für seine Schafe ist, sondern auch nach seiner Auferstehung. Das wird schön deutlich hier in den Abschnitten, die ich uns vorgelesen habe. Zunächst einmal, er kümmert sich als der auferstandene große Hirte seiner Schafe um seine Schafe, um seine Jünger. Er wendet sich also nach seiner Auferstehung nicht an die Menschen in der Welt, sondern er kümmert sich um seine Jünger, wie er es auch zuvor getan hat. Während der Jahre seiner irdischen Tätigkeit, die Jünger waren um ihn und haben immer wieder seine wunderbare Fürsorge erfahren dürfen. Noch unter dem Kreuz ist es so gewesen, dass jemand, nämlich die Mutter Jesu, die Fürsorge, die liebevolle Fürsorge ihres Sohnes erfahren durfte. Das ist etwas, was wir gar nicht fassen können, dass der Herr Jesus in diesen Augenblicken, in diesen Stunden seines Leidens, seines leiblichen und auch seelischen Leidens an seine Mutter dachte, die unter dem Kreuz stand und unendlich gelitten haben muss. Sie war inzwischen Witwe geworden, sie stand nun allein da und der Herr Jesus spricht vom Kreuz zu ihr: Ich lese uns einmal aus Johannes 19, die Verse 25 bis 27. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, nämlich Johannes, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Johannes also, einer seiner Jünger, sollte sich um seine Mutter kümmern. Sie war darauf angewiesen, sie war auf leibliche Versorgung angewiesen, materielle Versorgung. Aber sie war vor allen Dingen auch auf geistliche Versorgung angewiesen in dieser für sie äußerst schweren Zeit. Und das konnte sie bei den leiblichen Brüdern Jesu nicht bekommen. Sie glaubten nicht an ihn. Sie glaubten nicht daran, dass Jesus der Messias sei. Aber sie brauchte geistliche Versorgung. Und es gab niemanden, der so gut für sie sorgen konnte, wie gerade Johannes. Der ja von sich immer wieder spricht in dieser Form, dass er sagt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ich konnte mich und ich kann mich noch gut daran erinnern, eine Glaubensschwester gekannt zu haben und immer wieder auch Begegnungen mit ihr gehabt zu haben, die dann im Alter auf die Versorgung, auf die Pflege ihrer Kinder angewiesen war. Und sie konnte das wirklich so sagen, sie konnte das wirklich so bezeugen, sie konnte es nirgendwo besser haben als bei ihren Kindern, materiell gesehen, leiblich gesehen. Aber sie durfte ihren Kindern gegenüber kein einziges Wort von Jesus sagen. Sie durfte nichts sagen vom Wort Gottes. Und so blieb sie einsam, obwohl sie Gesellschaft hatte im Alter. Sie blieb doch einsam, geistlich einsam. Eine ganz, ganz notvolle Sache. Und dann fiel mir eine andere Schwester ein, die auch in ihrem Alter bei ihren Kindern war, bei ihren ungläubigen Kindern, und die immer gerne gegeben hatte, als sie noch selbstständig sein konnte. Sie hat immer gerne gegeben, anderen Freude bereitet. Jetzt war sie bei ihren Kindern und die hielten den Daumen da drauf. Jetzt konnte sie nicht mehr, wie sie wollte. Sie war tief unglücklich darüber. Und wir sehen, wie wichtig das ist, auch im Alter. Wir denken vielleicht auch ganz persönlich an uns und an unsere Zukunft. Im Alter nicht nur leiblich, materiell versorgt zu sein, sondern auch geistlich gut versorgt zu sein. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Kurz vor den Toren der Herrlichkeit. Da brauchen wir Nahrung vom Wort Gottes. Da brauchen wir geistlichen Austausch. Wir sollten immer wieder auch denken an unsere Geschwister, die nicht mehr hier bei uns sein können, die sich nicht mehr mit uns versammeln können. Und vielleicht legt es sich dem einen oder anderen aufs Herz, sie auch zu besuchen. Sie brauchen das unbedingt. Es kann einem neu deutlich werden. Also vor seiner Auferstehung, als er dort am Kreuz diesen schweren Weg zu gehen hatte, um für unsere Sünden vollkommen zu bezahlen, da kümmerte sich der Herr Jesus um seine Mutter und nachher kümmert er sich in rührender Weise um seine Jünger. Er geht also, wie ich bereits sagte, nicht hin zur Welt, sondern er geht zu seinen Jüngern, weil er weiß, meine Jünger haben mich jetzt bitter nötig. Sie sind total verwirrt. Sie haben sich ängstlich zurückgezogen. Sie sind zerstreut, der eine hier, der andere dort. Wir denken an Thomas, der sich von den anderen abgekapselt hatte, der allein sein wollte. Sie wussten das, was dort am Kreuz geschehen war, wir denken an die Emmaus-Jünger, nicht einzuordnen. Sie kamen nicht klar mit dem Handeln Gottes. Sie brauchten jetzt den Trost des auferstandenen Herrn und der Herr kümmert sich um sie. In wunderbarer Weise. Und besonders kümmert er sich um Petrus. Und so lesen wir in Kapitel 16, dass es hier heißt: Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und welcher von den Jüngern hatte es nötiger, gestärkt und getröstet und wieder aufgerichtet zu werden als Petrus, nachdem er so jämmerlich versagt hatte, den Herrn verleugnet hatte? Der Herr Jesus hat ihn also nicht abgehakt. Der Herr Jesus hat nicht gesagt, ich kann dich nicht mehr gebrauchen, du hast schwer versagt, sondern ihm gilt seine ganz besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge in dieser Stunde. Sagt es den Jüngern, dass wir uns in Galiläa treffen wollen, und sagt es ganz besonders dem Petrus. Ihr Lieben, das kann uns ein großer Trost sein, wenn wir vielleicht Stunden haben, in denen wir ganz besonders überwältigt werden von unserer Sündhaftigkeit und dazu neigen, verzweifelt zu sein über unser Versagen. Es ist eigentlich kein schlechtes Zeichen, wenn es uns hin und wieder so ergeht. Was ist nicht gut, wenn jemand überhaupt gar keine Probleme hat mit seiner Sünde und mit seiner Sündhaftigkeit? Pastor Paul Humburg, den ich eingangs erwähnte, hat einen schweren Heimgang gehabt. Er war schwer angefochten auf dem Sterbebett. Das kann sein, und dann brauchen wir ganz besonders den Trost des Evangeliums, den Trost des auferstandenen Herrn. Ich wurde erinnert an das, was ich gelesen habe über einen englischen Märtyrer, der zum Tode verurteilt worden war, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden sollte und der dann den Herrn verleugnete. Er hielt nicht durch. Er verleugnete den Herrn und sagte ihm ab. Und später tat er Buße darüber und ging den Weg des Martyriums. Und ich denke, wie sehr mag ihm gerade das Beispiel des Petrus geholfen haben, wieder Mut zu fassen. In tiefster Verzweiflung Mut zu fassen. In einer Situation, in der er ganz gewiss gedacht hat, er sei für ewig verloren, nachdem er den Herrn verleugnet hatte. Und warum wird das in der Heiligen Schrift so ausführlich berichtet, dass Petrus den Herrn verleugnet hat? So ausführlich wie kaum etwas anderes. Um uns zu trösten, um uns aufzurichten, wenn wir versagt haben und wenn wir der Meinung sind, uns kann nicht mehr geholfen werden. Also und Petrus. Und jetzt setzt du mal deinen Namen da ein. Vielleicht hast du es ja heute Morgen ganz besonders nötig. Das mag ja sein. Dann setz deinen Namen ein. Und jetzt kommst du. Und lass dich trösten durch diesen wunderbaren Zuspruch. Der Herr kümmert sich also um seine Jünger nach seiner Auferstehung. Sie brauchen ihn in ihrer Zerrissenheit. Der Herr Jesus bringt ihnen die Botschaft, Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und wir wollen es auch so glauben. Wir wollen es für uns in Anspruch nehmen. Und wenn du es fassen kannst in deinem Herzen, den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, dann ist dir geholfen. Im selben Augenblick ist dir schon geholfen. Mögen die Probleme noch ungelöst sein, die dir im Augenblick zu schaffen machen, aber im Grunde deines Herzens ist dir geholfen, wenn du es so fassen kannst, was der Herr Jesus dir heute Morgen zusagt, als der auferstandene Herr: Friede sei mit dir. Er geht seinen Jüngern voran, so haben wir gehört. Er hat es vorweggenommen vor seinem Leiden, und nachher wird es dann den Jüngern noch einmal berichtet. Er wird euch vorangehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Schafe sind hilflos, sind schutzlos ohne Führung. Sie brauchen einen Führer, sie brauchen einen Leiter, sie brauchen einen Hirten, der ihnen vorangeht. Und der Herr Jesus ist der gute Hirte von Gott selbst ernannt. Im Unterschied zu den vielen selbsternannten Führern, die die Geschichte in der Vergangenheit gesehen hat und die es auch heute gibt. Nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde Jesu. Führer, die Gott nicht dazu ernannt hat, zu leiten, und die Schafe zu führen, als Unterhirten, sondern solche, die sich dieses Amt oder diesen Dienst angemaßt haben und anmessen, die von Gott dazu nicht berufen sind. Gamaliel spricht davon in seiner bekannten Rede, Apostelgeschichte Kapitel 5. Er erwähnt Beispiele aus der Vergangenheit, wo Menschen sich das angemaßt haben, andere zu führen und sie in die Irre geführt haben, selbst zu Schanden geworden sind und die anderen, die ihnen gefolgt sind, sind ebenfalls ins Verderben gegangen. Das hat es immer wieder gegeben, aber der Herr Jesus ist der gute Hirte. Ihm dürfen wir uns anvertrauen, seiner Führung. Er wird uns zum Ziel führen. Durch sein Wort wird er uns weiden. Durch sein Wort. Durch nichts anderes als durch sein Wort. Luther hat einmal gesagt, was man tut auf Gottes Befehl, da ist man gewiss, dass es recht ist. Außer von Gottes Wort ist alles ein bloßer Wahn und ungewiss. Ihr Lieben, alles ein bloßer Wahn und ungewiss. Schein und Trug. Außer Gottes Wort ist alles ein bloßer Wahn und ungewiss. Und darum brauchen wir unseren guten Hirten, den auferstandenen Herrn, der uns mit seinem Wort leitet und führt. Wie es auch in der Offenbarung heißt von den Märtyrern, aber das dürfen wir auch auf uns anwenden. Das gilt für alle Ewigkeit, dass der Herr Jesus als der große Hirte der Schafe uns leitet. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wunderbares Wort, ihr Lieben. Ich erinnere noch einmal an Pastor Wilhelm Busch, der gesagt hat, das überlässt Gott keinem anderen. Das hat er sich selbst vorbehalten. Er wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Er wird uns leiten zu den frischen Wasserquellen. Der gute Hirte führt also zum frischen Wasser des Wortes Gottes hier in unserer Zeit und einmal in der ewigen Herrlichkeit. Er bewahrt uns vor giftigen Kräutern, vor den mancherlei Irrlehren, die es heute gibt, und führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Und er sammelt seine Schafe. So lesen wir. Der Herr Jesus geht also seinen Schafen, seinen Jüngern voran nach Galiläa und dort versammelt er sie. Auch das ist ein wichtiger Punkt hier in diesem Geschehen. Und das tut Gott immer wieder, das hat er getan mit seinem Volk Israel. Und er tut es in unserer Zeit mit seinem Volk Israel. Und er tut es auch in der Vollendung mit seiner Gemeinde. Er sammelt sie von den vier Himmelsrichtungen. Hier sammelt er sie in Galiläa. Und wir sollten das wirklich zu schätzen wissen, dass der Herr Jesus auch uns immer wieder versammelt. Heute in diesem Gottesdienst, in den Bibelstunden, in den Gebetsstunden und auch bei sonstigen Anlässen immer wieder ruft der Herr Jesus uns dazu auf, zu ihm zu kommen, um uns zu ihm hin zu versammeln. Es geht ja um ihn. Die Jünger hatten auch untereinander sicherlich gerne Gemeinschaft, obwohl das jetzt ein wenig problematisch gewesen ist mit ihnen. Wie ich schon sagte, Thomas hatte sich zurückgezogen. Aber es ging nicht in erster Linie um Gemeinschaft von Menschen, sondern es ging in erster Linie um Gemeinschaft der Menschen mit dem Herrn Jesus Christus. Ihm wollten sie dort begegnen, in Galiläa. Es ging um seine Person. Das ist immer wieder das Wunder, das geschieht, wenn Menschen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören. Der Herr Jesus zieht sie. Er zieht sie. Es ist die Kraft seiner Auferstehung, in der er sie zieht unter sein Wort, um eine Begegnung zu haben mit ihm selbst. Ihr Lieben, warum kommt ihr zum Gottesdienst? Warum kommt ihr zur Bibelstunde? Ich hoffe zumindest, dass ihr es tut. Oder ich hoffe, dass es manche noch tun werden. Warum kommt ihr zum Gebetskreis? Warum? Warum tut ihr das? um eine Begegnung zu haben mit ihm. Nicht nur untereinander Gemeinschaft zu haben, sondern um dem auferstandenen Herrn zu begegnen. So lesen wir es ja hier im Markus Evangelium. Er wird euch vorangehen und dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Rechnen wir auch damit? Rechnen wir noch mit Begegnungen, die der Herr uns schenkt in seinem Wort? Gehen wir nachher nach Hause und können sagen von Herzen, der Herr ist mir begegnet in seinem Wort. Er hat mit mir gesprochen. Er, der auferstandene Herr. Ist das so? Darum geht's doch. Es geht um Versammlungen, in denen er der Mittelpunkt ist. Und wie viel, ihr Lieben, wie viel Segen mögen wir versäumen, wenn wir aus irgendwelchen nichtigen Gründen unsere Versammlungen vernachlässigen. Weshalb der Hebräerbrief ja mit klaren Worten sagt, verlasset nicht eure Versammlungen. Wie viel Segen mag uns da verloren gehen? Wir achten es nicht, dass der Herr uns begegnen will. Er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, um uns zu segnen, um uns wohlzutun, um mit uns zu reden. Es mag Gründe geben, dass wir verhindert sind, Krankheitsgründe oder andere Gründe auch, hier und da, aber die Frage ist, ob wir wirklich mit unseren Gründen vor Gott bestehen können, dass wir wirklich sagen können, jawohl, das ist ein schwerwiegender Grund, dass ich heute nicht dabei sein darf in der Versammlung. Stellen wir uns vor, einer der Jünger hätte gesagt, nein, ich gehe nicht nach Galiläa. Ich bleibe zu Hause. Hätte diesen großen Segen der Begegnung mit dem auferstehenden Herrn versäumt, verpasst. Wie steht das da mit uns, ihr Lieben? Schätzen wir das noch? Und ich befürchte manchmal, wenn ich darüber intensiv nachdenke, ich befürchte manchmal, dass manche einmal jammern werden und traurig sein werden darüber, dass sie das nicht mehr haben können, weil Gott sich zurückgezogen hat. Dass sie das nicht mehr haben können, was sie hätten in guten Zeiten haben können. Was sie hätten haben können, dass sie das nun nicht mehr haben. Das ist durchaus möglich. Und an dieser Stelle kann ich nur sagen, auch den Kindern Gottes, es geht ja um Kinder Gottes jetzt, es geht mir jetzt nicht in erster Linie um die Welt. Da möchte ich dieses ernste Wort sagen, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und ich habe manchmal den Eindruck, als wenn Gottes Kinder keine Probleme damit haben, leichtfertig mit Gott und seinem Wort umzugehen. Leichtfertig. In einer Weise, dass man nur einen Schrecken bekommen kann in seinem Herzen. Als hätten sie es mit einem lieben Gott zu tun. Nicht mit einem Gott der Liebe, sondern mit einem lieben Gott, der alles so durchgehen lässt und dem das völlig gleichgültig ist, ob er sein Wort verkündigen lassen will und man kommt und hört und nimmt es sich zu Herzen oder nicht. Denkt an das Wort, das Luther einmal gesagt hat, dass das Wort Gottes wie ein Platzregen ist. Es ist heute noch da, aber es kann morgen schon woanders sein. Und dann ist es eine ganz, ganz traurige Sache, wenn man es versäumt hat, dieses Wort Gottes zu hören. Und es kommt eine Zeit, so sagt uns die Heilige Schrift, da werden sie hin und her laufen im ganzen Lande. Sie werden das Wort Gottes suchen und werden es nicht finden. Sie werden es nicht finden. Und ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke, das ist für mich das Schrecklichste, was es überhaupt gibt. Das Schrecklichste, wenn ich das Wort Gottes nicht mehr habe, wenn ich suche und finde, es nicht mehr. Gott redet nicht mehr mit mir. Dann denkt man an die Zeit, wenn man älter wird und im Ruhestand ist. Ja, wo kannst du noch hingehen, dann um dann Gottes Wort zu hören in unserem Land? Ja, wenn du nicht hier bleiben willst, wo kannst du dann hingehen, ja, um Gottes Wort zu hören? Weil es einem wichtig ist, ne? Weil man ohne dieses Wort nicht mehr leben kann. Also, lasst euch das sagen. Lasst es euch. Nehmt es euch zu Herzen, es ist wichtig, sich zu versammeln. Sie versammelten sich mit dem auferstandenen Herrn in Galiläa. Und überall, wo Gott Dinge getan hat in der Vergangenheit, hat er sie immer wieder in ganz besonderer Weise getan. Nicht nur in der Stille, im Alleinsein mit Gott und seinem Wort, sondern auch in der Versammlung. Denken wir an Pfingsten. Sie waren versammelt. Alle, einmütig versammelt. Denken wir an Apostelgeschichte Kapitel 13, wo die erste Missionsreise in Gang gesetzt wurde. Sie waren versammelt und Gott offenbarte sich in ihrer Mitte. Man könnte viele Beispiele nennen aus der Kirchengeschichte. Es ist so wichtig. Und auch ob jemand zum Dienst berufen ist, ist nicht eine Sache seines persönlichen Empfindens oder Bewertens, sondern ist Sache der Gemeinde. Ich kann nicht sagen, ich bin zu dem Dienst der Verkündigung berufen, euch das Evangelium zu sagen, wenn ihr alle der Meinung wärt, nein, er ist nicht berufen dazu. Zu Spurgeon kam einmal ein junger Mann und meinte, er hätte von Gott den Auftrag bekommen, am nächsten Sonntag auf seiner Kanzel zu stehen und das Wort Gottes zu verkündigen. Die Antwort, die Spurgeon ihm gab, lautete, ja, es mag ja sein, aber mir hat er das nicht geoffenbart. Ja? So ist das. Die Gemeinde muss sehen und urteilen, ob jemand zu einem gewissen, bestimmten Dienst berufen ist oder nicht. Man kann nicht einfach die Hand heben und sagen, hier bin ich, nicht wahr? Und das ist meine Sache und die anderen sind alle anderer Meinung. Also die Versammlung ist wichtig. Das Miteinander ist wichtig. Mag der Herr Jesus uns das aufs Herz legen, wie es ja hier auch so wichtig gewesen ist nach seiner Auferstehung. Es gibt da in Kalifornien diese gewaltigen Mammutbäume, ihr Lieben. Die sind so riesig, dass wenn man da ein Loch durchmachen würde, könnte ein Auto da durchfahren. Gewaltige Bäume. Und man fragt sich, wir haben diese Bäume, die zum Teil, man schätzt ihr Alter auf 4000, die zum Teil 4000 Jahre alt sind. Wir haben diese Bäume, die Stürme eigentlich überstanden. Die müssen doch ganz tiefgehende Pfahlwurzeln haben. Aber es ist nicht so. Wir gehen ja immer davon aus, ja, wenn wir uns die Tannen anschauen, die so umgeblasen werden, dann wissen wir, das sind Flachwurzler. Aber bei diesen Mammutbäumen gibt es etwas, das besonders ist. Deren Wurzeln sind flach, aber untereinander aufs Engste verbunden und verquickt und verknüpft. Und das macht sie so stabil. Die Gemeinschaft macht sie stabil. Und genau das ist es, was wir brauchen in der letzten Zeit. Es ist ja sowieso eine große Not, dass wir immer wieder fragen müssen, mit wem kannst du denn überhaupt noch Gemeinschaft haben? Aber wir können sie noch haben. Und dann sollten wir es nutzen. Und das macht uns stark in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich komme zum Schluss. Dort in Galiläa, dort sollten die Jünger nicht nur gestärkt werden, sondern es sollte ihnen auch deutlich werden, sie haben einen Auftrag für die Zukunft, nicht nur am Volk Israel, sondern auch an den heidnischen Nationen. Denn Galiläa wird im Matthäusevangelium als das Galiläa der Heiden bezeichnet. Hier wird also schon an diesem Punkt deutlich, das Evangelium soll über Israel hinaus in die Völkerwelt hineingetragen werden. Sie sollten Zeugen sein unter den Nationen, von Jerusalem bis Rom. Rom steht für die Nation, für die ganze Welt. Und so ist es auch bei uns. Der Herr sammelt uns. Wir gehen wieder auseinander. Wir haben vielleicht in diesen Tagen Begegnungen mit Menschen aus unserem Verwandtenkreis, die noch nicht gläubig sind. Der Herr mag Gnade geben, dass wir ein Zeugnis sein können. Nicht immer ist die Gelegenheit gegeben, das mit Worten zu tun. Aber in unserem ganzen Wesen und Verhalten soll etwas deutlich und sichtbar werden davon, dass wir dem Herrn Jesus angehören, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Das mag der Herr uns schenken und uns dazu ermutigen. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen, ihr Lieben, wir Unterhirten. Ist nicht so? Wir Unterhirten, wir versagen oft. Wo sind wir von Gott dazu eingesetzt? Die Gemeinde Jesu zu leiten, unter Gott zu leiten, nicht uns selbst zu suchen darin, sondern seine Verherrlichung. Aber oftmals müssen wir uns anklagen, müssen sagen, ja, wie oft kommen wir zu kurz, wie oft versagen wir, wie oft entsprechen wir nicht dem, was der Herr von uns erwartet. Und darum ist es für jeden Einzelnen von uns so wichtig, dass er sich in erster Linie dem großen Hirten der Schafe anvertraut. Und da heißt es in Hesekiel Kapitel 34, gerade auch im Zusammenhang mit dem Versagen der Unterhirten im Volk Israel, da heißt es, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Ein unendlich tröstliches Wort. Vertraue dich diesem Hirten an. Du wirst nicht enttäuscht werden. Er wird sich seiner Herde, auch in dieser letzten schwierigen Zeit, die wir vor uns haben, er wird sich seiner Herde selbst annehmen. Der Herr mag uns darin trösten und stärken, durch das, was wir heute Morgen hier gehört haben, aus diesem Auferstehungsgeschehen, das uns in den Evangelien berichtet wird. Amen.